Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute zu Gast ist bei mir Herr Dr. Richard Leubl, Direktor vom Haus der Bayerischen Geschichte. Herr Leubl, wer sind Sie, woher kommen Sie? Erzählen Sie mir ein bisschen was über sich.
Ja, das Wichtigste haben Sie eh schon gesagt, gerade. Also ich bin zuständig fürs Haus der Bayerischen Geschichte. Wir haben in Ringsburg dieses neue, schöne Museum und parallel machen wir die Bayerischen Landesausstellungen schon seit vielen Jahrzehnten und kleinere Bayern-Ausstellungen. Also ich bin immer recht viel unterwegs. Komme aber, ja, aus der Nähe kann man jetzt nicht sagen, aber bin nicht so, also ich bin auf alle Fälle ein Niederbayer und das beginnt ja links und rechts von Regensburg an der Donau. Komme aus der Nähe von Deggendorf und freue mich immer, wenn ich von Augsburg nach Regensburg komme, aber auch wieder umgekehrt und bin recht im Land unterwegs. Zurzeit haben wir in Memmingen unsere erste Ausstellung eröffnet, die Bayern-Ausstellung zu den 12 Artikeln, zu den Freiheitsartikeln. Und im Mai eröffnen wir unsere Landesausstellung zu Ludwig I. in Regensburg. Und ja, so geht es dann weiter.
Sind Sie dann übers Haus der Bayerischen Geschichte nach Regensburg gekommen oder haben Sie vielleicht schon hier studiert oder der Liebe wegen? Ich hatte schon alles im Podcast.
Nein, eigentlich gar nichts von den Sachen. Ich bin promovierter Historiker. Ich war lang in Passau und war Direktor vom Oberhausmuseum. Hab dann in Augsburg das staatliche Textil- und Industriemuseum aufgebaut. Und dann ist sozusagen dieses große Projekt gestartet worden, in Regensburg ein Museum zu bauen, dieses Haus der Bayerischen Geschichte. Und da hat man sich dann ein wenig umgeschaut und ich habe dann das Glück gehabt, dass ich erstens schon mal in Augsburg gesessen bin über das Textilmuseum, weil einer der zwei Sitze vom Haus ist heute auch noch Augsburg, das ist die Zentrale für die Landesausstellung und Verwaltung. Und da ist es damals nahegelegen, dass man gesagt hat, naja, dann nehmen wir halt einen Leube für das. Und so bin ich da Direktor geworden und dann hat eben der damals der Ministerpräsident Horst Seehofer diesen Beschluss veranlasst, dass man eine feste Präsentation für das Haus gründet und ja, das habe ich dann umsetzen dürfen.
Jetzt, wenn ich sagen darf, Sie sind ja Zugreister, aber was ist denn Ihr Lieblingsort in Regensburg?
Was ist mein Lieblingsort in Regensburg? Ich gehe sehr gern, wenn ich da bin, über die Steinerne Brücke nach Stadt am Hof und dann auf der anderen Donauseite Richtung Museum und dann über den Eisernen Steg oder heute ja über, ist er nicht mehr so, also über die Donaubrücke in Richtung von meinem Museum. Das ist so ein schöner Tagesauftakt für mich.
Was sollte jeder, jede in Regensburg mal gemacht haben unbedingt?
Das Haus der Bayerischen Geschichte auch schon.
Natürlich. Haben Sie vielleicht auch nur einen Geheimtipp, den Sie jetzt verraten würden?
Was das Haus der Bayerischen Geschichte betrifft?
Na, generell.
Also generell. Also absoluter Geheimtipp, also ist eigentlich kein Geheimtipp, aber wenn man, was also so eine richtig gute Regensburg-Führung ist, sage ich mal, wenn man den Auftakt in unserem Haus nimmt, und zwar im Panorama, da muss man, unten ist alles kostenfrei, muss man keinen Eintritt zahlen, und da kann man sich diese super schöne Show von Christoph Süß anschauen, wie alles begann, weil du hast da eine wunderbare Einführung in die Stadt und du weißt genau, was historisch die wichtigen Orte sind und hast auch da einen sehr positiven, humorigen, amüsanten Einstieg.
Und ich finde, man kann sich auch gut einfläzen, nicht wie man so irgendwie von Museen kennt, spießig im Stuhl drin sitzen und da kann man schaukeln und 360 Grad rotieren, oder? Also
ja, genau.
Das finde ich einfach sehr sympathisch.
Ich habe es ja wahrscheinlich schon 5000 Mal gesehen, das. Aber wenn ich meine Rundgänge mache, sitze ich mir einmal 2-3 Minuten ein und schaue, ob die Technik alles stimmt und denke mir dann immer wieder, ja, das haben wir jetzt nicht schlecht gemacht.
Ich behaupte ja, jede ist verliebt in diese Stadt, wenn er mal in Regensburg war. Aber gibt es für Sie was, was Ihnen in Regensburg noch fehlt?
Was mir in Regensburg noch fehlt. Also mir persönlich fehlt jetzt das, aber das werde ich demnächst nachholen. Ich brauche unbedingt ein Radl in Regensburg.
Okay.
Ich bin ja sozusagen nur unter der Woche da und weil ich eben von der Geschichte des Hauses her in der Nähe von Augsburg wohne. Und seit ich da zugange bin, und das ist schon relativ lang, weil das Projekt geht ja so zurück auf 2011, 12er Jahre, seit 2011 kaufe ich für Regensburg ein extra Radl. Das geht mir noch ab.
Das wird ein großer Radl, glaube ich, wenn das
Projekt ja, oder mehr oder drei Radl.
Na gut, das muss ja auch halten, von Augsburg nach Regensburg die Strecke.
Also das in der Tat, das ist auch, mache ich sehr gern, muss ich sagen. Ich komme nur nicht so oft dazu, weil da muss ich immer einen Tag opfern natürlich. Aber so 3, 4, 5 Mal im Jahr schaffe ich das, dass ich tatsächlich von Augsburg mit dem Radl nach Regensburg fahre. Und mittlerweile, weil ich ein paar Kilo zu viel habe, mit einem flotten E-Bike, das einmal zugelegt habe, und es ist sogar ein Speedbike, ich sage es jetzt einfach einmal. Und da schaffst du das innerhalb von einem Tag, schaffst du das tatsächlich von Augsburg nach Regensburg. Und das Schöne ist da, dass da im Wittelsbacher Land, oder meistens mache ich es weiter oben in der Nähe von Ingolstadt, dass du schön zum Mittagessen gehen kannst, in den Biergarten sitzen und dann lässt dein Radl aufladen und dann fährst du wieder weiter. Das ist so, das sind immer meine Highlights im Jahr.
Okay, Respekt. Mir war es zweit mit dem Radl. Kommen wir zum Haus der bayerischen Geschichte. Für diejenigen, die es vielleicht gar nicht wissen, was ist das Haus der bayerischen Geschichte und welche Rolle spielt es für die Kultur und Geschichte Bayerns?
Also wir sind, wie gesagt, jetzt das Museum in Regensburg. Wir sind zuständig für die neueste und jüngste bayerische Geschichte. Deswegen sind wir auch eigentlich kein Museum, sondern ein Haus. Bei uns gibt es zwei Objekte, aber in erster Linie gibt es Medien, gibt es Filme zum Anschauen, gibt es Dinge, wo man selber auf Niederbayerisch spielen, auf Oberbayerisch spielen, auf Regensburgisch glaube ich auch spielen kann. Und wo man sich so vertiefen kann, wir haben zum Beispiel das größte Bildarchiv über Bayern, mehrere Millionen Postkarten, Plakate, Fotos, alles, was man sich so vorstellen kann. Wir machen im Gegensatz zu den Museen, haben wir immer auch die lebenden Leute im Auge und machen wir Zeitzeugen, Interviews, da waren wir sogar die ersten in der Bundesrepublik, die mit dem überhaupt angefangen haben, haben wir ganz viele Zeitzeugeninterviews. Da gibt man da immer wieder Kramen drin, das ist eine riesen Geschichte. Wir haben Fotos, wir haben Plakate, gut, wir sammeln immer auch dreidimensionales, aber wir fangen quasi da an, wo die anderen oder wo die Museen aufhören. Die Museen hören meistens 1900 auf und da fangen wir an.
Okay. Vielleicht noch zur Vorgeschichte, warum genau hat man Regensburg als Standort genommen?
Das war eigentlich eine recht irre Geschichte, ganz außergewöhnlich. Es gibt ja in vielen Ländern gibt es ja so Häuser der Geschichte oder früher Nationalmuseen, und die hat man eigentlich immer in der Landeshauptstadt gesetzt. Und bei uns war das so, dass der Ministerpräsident Seehofer, sie das damals eingebaut hat, aber als sehr schöne Geste, habe ich gefunden, einen Wettbewerb angesetzt hat, wo sie alle Kommunen in Bayern um das Museum bewerben haben können. Und das waren dann tatsächlich über 20. Und es war eine schöne Zeit auch für uns. Der Kollege von der Obersten Baubehörde und ich, sind wir dann durch die Gegend gefahren und haben uns diese Standorte angeschaut und haben das dann abgewogen und beurteilt. Da hat es dann ein eigenes großes Gremium gegeben mit Wissenschaftlern, Museumsfachleuten aus Deutschland und Österreich und der Schweiz. Und die haben sich dann unsere Bewertung angeschaut und haben für den Ministerrat eine Empfehlung abgegeben. Aber Regensburg hat also tatsächlich mit großem Abstand die beste Bewerbung abgegeben und hat dann vom Ministerrat auch den Zuschlag gekriegt.
Okay, jetzt muss man natürlich wissen, wir haben das Haus der bayerischen Geschichte. Kann man das jeden Tag besuchen? Sie haben jetzt schon gesagt, unten ist immer geöffnet. Was sind so die Hard Facts zum Museum?
Also es ist so, wir haben montags geschlossen, wie es so normal ist. Ansonsten kann man jeden Tag rein. Wir haben alles, was im Foyer ist, ist kostenlos zugänglich. Kann man 5 Mal reingehen und man sieht dann quasi zum einen das Panorama, das ich schon erwähnt habe, das ich wirklich nur empfehlen kann. Das ist ein Meisterwerk, das muss ich wirklich sagen. Wahrscheinlich werden wir nie mehr was anderes da drin zwingen können. Das wird in 200 Jahren auch noch laufen, behaupte ich jetzt einmal. Dann haben wir unten immer Fotoausstellungen. Zurzeit läuft immer noch unser Bayerwald 1, weil das die Leute so viel Spaß gemacht hat, zum sehen, wie es im Bayerischen Wald so um 1900 ausgeschaut hat und was da für Typen und Originale gegeben hat. Und unser Löwenbräu-Löwe ist da und macht jetzt eine Löwenbräu-Show. Zurzeit haben wir unserem Befreiungsballon auch noch da, weil sie draußen zu kalt ist. Und ansonsten gibt es dann die Dauerausstellung, die im Obergeschoss ist, die übrigens aber auch für Jugendliche und Studenten auch frei ist. Mhm. Also braucht bei uns niemand da Eintritt zahlen. Die auch also wirklich toll spielerisch zugänglich ist und wo man einfach ja mit einer gewissen Gaudi verlernen kann, außer bei den Kapiteln, wo es jetzt wirklich nichts mehr zum Lachen gegeben hat in der bayerischen Geschichte, die gibt es natürlich auch. Und dann haben wir immer wieder jedes Jahr eine Sonderausstellung und dieses Jahr halt eine Landesausstellung mit Ludwig I. Und ansonsten haben wir die sogenannten Bayern-Ausstellungen. Die sind auch relativ groß mit 500 Quadratmeter und die machen wir aber immer gern zu sehr aktuellen Themen. Letztes Jahr haben wir das alles anders gehabt, wo wir erstmals einmal gesagt haben, wie sich das Land verändert hat, weil so junge Leute wie Sie, also...
Danke, ich habe mich einfach gut gehalten.
Na, so. Ja, dann haben Sie da sehr gut gehalten, Respekt. Nein, ich glaube schon, dass Sie also jung sind. Ihr kennt euch ja, ihr habt ja zum Beispiel das Altmühltal nicht gesehen, bevor diese Schleisen da reingeschlagen worden ist, die wirklich brutal reingeschlagen worden ist. Und die ganzen Autobahnen, die gebaut worden sind, die Kernkraftwerke, die wir gehabt haben, also da hat man sich einen schönen Eindruck machen können, wie hat das eigentlich vorher ausgeschaut und wie schaut das jetzt aus? Also ein Land, das wirklich umgerommen worden ist die letzten 50 Jahre. Und nächstes Jahr haben wir dann auch eine ganz wichtige Ausstellung, gerade zu Zeiten, wie wir es jetzt haben, nämlich Brennpunkt Bayern, der Kampf um die Demokratie, wo man also die Anfänge Hitlers in Bayern zeigen und ja, wie man mit dem umgegangen ist oder halt nicht umgegangen ist. Eine tolle Ausstellung wird das mit, ich traue mir es gar nicht zu sagen, mit vielen Parallelen, erschreckend viel Parallelen zur heiligen Zeit.
Jetzt sind Sie ja Historiker und sehen das Museum wahrscheinlich anders, wenn Sie einen Rundgang machen. Was würden Sie sagen, ungefähr sollte man einplanen, wenn man einen Rundgang macht?
Also es ist ganz unterschiedlich, wenn man nur die Dauerausstellung anschaut, sollte man 90 Minuten haben. Wenn man sich total interessiert, also ich höre immer mal sie mit ihren 90 Minuten, das ist, wie soll denn das gehen, das ist viel zu optimistisch.
Ich bin auch meistens länger drin.
Ich gehe halt bei den 90 Minuten aus, dass du halt das anschaust, was dich interessiert und dass du einmal durch einen Bereich durchgehst und sagst, so was, habe ich schon 1000 Mal gehört, brauche ich nicht. Wenn man alles ganz genau anschauen will, braucht man sicher in der Dauerausstellung drei Stunden. Aber also es muss ja jeder selber wissen. Ich bin natürlich Experte für Kurzrundgänge, weil ich bei den Eröffnungen immer die Politiker führe und die pressiert es natürlich oft. Und da bin ich absoluter Weltrekordhalter, weil ich damals einen Ministerpräsidenten Seehofer, der hat nach Berlin müssen, ganz dringend, hat aber die Ausstellung eröffnet und den habe ich in 11 Minuten durch Herrn Kimse geführt. Der ist unschlagbar.
Nicht schlecht. Man kann es jetzt allein anschauen, natürlich, aber haben Sie auch Führungen, die Sie anbieten?
Selbstverständlich. Jeder kann sich, wenn er es vorher bestellt, bei uns eine Führung holen und wir haben an Feiertagen und Sonntagen immer festgesetzte Führungen, wo man ohne Anmeldung kommen kann, dann mitgehen kann.
Okay, super. Jetzt haben Sie gesagt, Landesausstellung. Da wollen wir natürlich drauf eingehen. Im Mai kommt die Landesausstellung. Können Sie uns da einen kurzen Überblick geben über die Bayerische Landesausstellung und zu Ludwig I.? Sie sind Rekordhalter im Kurzfassen, haben Sie gesagt. Ja. Also 11 Minuten ab jetzt.
Die wichtigste Information ist, der Ludwig I. ist nicht gleich der Ludwig II. Ludwig I. ist nicht im Starnberger See ertrunken und Ludwig I. hat nicht Neuschwanstein gebaut. Ansonsten hat er aber eine ganze Menge gebaut. Also das ist der aus dem München das macht, wie man es heute so kennt, mit der Ludwigstraße, mit dem Königsplatz, mit der Glyptothek und was der Teufel mit was nah alles. Ansonsten ist er also wirklich einer von den Herrschern, auch selbst wenn man unsere Ministerpräsidenten mitrechnet, dass kaum einen zweiten gibt, der das Bayern so umgekrempelt hat wie der. Und da muss man jetzt wissen, Bayern kommt aus den napoleonischen Kriegen. Wir waren einer von den wichtigsten Verbündeten von Napoleon und wir haben wahnsinnig drunter gelitten, weil wir für jeden Feldzug 30.000 Mann bringen haben müssen. Und weil wir über viele Jahre Kriegsgebiet waren, wo dann auch die Frauen, die Kinder und so weiter da betroffen waren. Und dann haben wir zu der Zeit auch noch eine große Reformperiode gehabt, wo man zum Beispiel hergegangen ist und die ganzen Klöster platt gemacht hat. Und wie die Klöster platt waren, hat man sich dann überlegt, hoppsala, die scheinen ja was Wichtiges gemacht zu haben. Mhm. Nämlich zum Beispiel die Bildung, die soziale Fürsorge. Und das war aber jetzt weg. Und deswegen ist einer von den ersten Schritten, die der Ludwig der Erste gemacht hat, dass man diese Klöster wieder begründet. Nicht alle, aber 130 hat er wieder begründet und er hat vor allen Dingen die Frauenklöster zu Recht forciert, weil man sich vorstellen muss, ich weiß nicht, wo sie herkommen.
Aus Rengsburg.
Direkt aus Rengsburg. Ja, da hätten sie es besser gehabt natürlich, aber da, wo ich herkomme, aus dem platten Land, aus dem Vorwald sozusagen, da hast du als Frau ganz schön schlechte Karten gehabt in dieser Zwischenzeit, dann nimmer, weil es die englischen Freilein gegeben hat. Mhm. Und die englischen Freiland haben sie explizit um die Frauenbildung gekümmert. Gell? Also da sorgt der Ludwig dafür, dass das wieder funktioniert. Dann hat er ja einen ziemlichen Zauhaufen beieinander, weil zu diesem Altbayern ist Franken und Schwaben dazugekommen. Das muss er irgendwie verbinden und das macht er dann über den Ludwig-Main-Donau-Kanal. Mhm. Das war eine ganz üble Schnapsidee. Weil der hat 100 Schleisen. Und das wird einfach nichts, weil Sie müssen sich vorstellen, da bei jeder Schleisen sitzt der königlich bayerische Beamter und kurbelt das Schiff auf oder obi händisch und außen um vom Schwarzen Meer in die Nordsee geht's einfach viel schneller. Mhm. Also das hat nicht hingehaut, hat einen Haufen Geld gekostet. War für Ostbayern ganz schlecht, weil für Ostbayern hat er drauf gesetzt, dass halt dieser Kanal funktioniert. Dann wollte er die Donau ausbauen zu einem Kanal bis Ulm auf. Das ist auch ein Schiff, ein einziges Mal nach Ulm gekommen überhaupt. Dann wollte er die Isar zum Kanal machen und den Inn, aber da ist dann endgültig die Kohle aus gewesen. Und deswegen sozusagen bleibt dieses Ostbayern dahinter, weil das wirklich moderne Verkehrsmittel ist die Eisenbahn. Und die setzt er halt her, um die Süd-Nord-Verbindung herzustellen. Von Lindau am Bodensee bis auf nach Bamberg und weiter nach Hof, wo der berühmte Grenzbahnhof zur königlich-sächsischen Eisenbahn dann war. Das ist erfolgreich. Von daher kommt das Land in ein bisschen Ungleichgewicht. Der Ludwig orientiert den ganzen Haufen nach Norden, geht in den Deutschen Bund. Wir Bayern waren wir eher vorher wegen Richtung Österreich und Richtung Süden. Das war also nicht unsere angestammte Richtung. Aber das hat er uns verordnet, mehr oder weniger. Und eine Parallele zu heute, der Ludwig war ein großer Friedenskönig, er hat halt seine Kohle hergenommen für seine Kunstbauwerke, das war halt das seine. Da hat er Rengsburg was abgekriegt, die Walhalla, natürlich die Befreiungshalle und die Domtürme. Die Bischöfe behaupten zwar gern, die hätten sie gemacht mit den Domtürmen, aber zahlt hat der König sogar aus seiner Privatschatulle und zwar, wie er schon abgedankt war. Also das ist eigentlich das seine. Er baut, was ihm sozusagen nicht so wichtig ist, ist wie in München, ist die soziale Seite, weil das München gilt als ungesundeste Stadt in Europa, weil die Kanalisation total im Eimer war und sozusagen die Kanalisation ist dann um ins Trinkwasser gelaufen. Da können Sie sich vorstellen, was da dann los war mit Pest und Cholera, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Das los der Linksling. Das interessiert ihn nicht so wirklich. Und was ihn auch nicht interessiert, und das ist die Parallele, auf das wollte ich eigentlich aussehen, das Militär ist ja mal auch wurscht. Das führt aber dazu, dass so in der weiteren politischen Entwicklung dann so kommt, wie es gekommen ist, nämlich, dass wir uns irgendwann den Preußen ausliefern müssen in diesem neuen deutschen Reich. Der Ludwig startet als Liberaler, er macht eine Verfassung, er lässt andere Meinungen gelten, bis sich diese Meinungen gegen ihn richten. Dann wieder genau das Gegenteil, nämlich ein autoritärer Gegner, der die Zensur einführt, der die liberalen Leute einspielt. Von daher spaltet der bis heute. Er muss dann abtreten, unter anderem, weil er eine als ja, relativ alter König eine Affäre mit der jungen Tänzerin, mit der Lola Montez eingeht, die ziemlich fördert, also da wird auch ziemlich viel Geld ausgeben. Er hat immer behauptet, das wäre platonisch gewesen. Na ja, muss man vielleicht nicht glauben. Und da kommt es dann zur Revolution und der König muss dann abtreten, sagt, er hätte das Land regiert wie ein Beamter einen Freistaat. Leicht übertrieben.
Ich sehe den Elefanten im Auge. Ja.
Also er war so einer von den Letzten, kann man so sagen, oder der Letzte war er. Der letzte autoritäre König und keiner von den bayerischen Königen hat das Bayern so umgewälzt wie er. Und heutzutage darf man manches anders machen. Er war halt ein leidenschaftlicher Kerl. Es gefällt einem heutzutage nicht alles. Und man kann auch regional unterschiedlich sehen. Und diesen ganzen Zwiespalt, diese Bewegung, die da drin steckt, ist diese Revolution, die da auch kommt, wie die Bayern sind ja nicht unbedingt Spitzenrevolutionäre, aber da hat er ja das Kraut einmal gescheit ausgeschüttet. Also da ist wahnsinnig viel in Bewegung und das ist auch in der Ausstellung der Fall. Also wenn man da was wissen möchte, woher dieses Bayern kommt und was da alles angefallen ist, unbedingt die Landesausstellung anschauen.
Da habe ich gleich zwei Fragen, die mir auf der Zunge brennen. Zum einen, halte ich das Haus der Bayerischen Geschichte für ein sehr modernes, interaktives Museum. Sind da auch irgendwelche interaktive Dinge geplant für die Ausstellung?
Unbedingt. Wir haben diesmal eine eigene Kinderlinie.
Okay.
Also, wo die beständig irgendwas ausprobieren können, bei jeder Abteilung sozusagen beschäftigt sind, wenn die Eltern sagen, ich möchte jetzt aber schon mal in Ruhe den Text lesen. Also, ich kann nicht garantieren, dass sie da in jeder Abteilung was findet, wo die gut beschäftigt sind. Und die Erfahrung zeigt halt immer, dass diese Kinderlinie oft belegt ist, oder eigentlich immer belegt ist, aber dann auch nicht von Kindern, sondern von Erwachsenen. Also, das haben wir, aber auch viele Forschungsmöglichkeiten, in der Ausstellung, wo man wirklich in die Tiefe gehen kann und halt schauen kann. Also so Sachen zum Beispiel, die heute kein Mensch weiß, dass wir mir im Bayerischen Wald eine riesen Granitindustrie gehabt haben und dass, wenn sie jetzt in Wien sind und auf der Ringstraße gehen oder in Hamburg in der berühmten Meile, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, unterwegs sind, dann gehen sie wahrscheinlich auf Granit aus dem Bayerischen Wald. Mhm. Also so diese ganzen Details kann man da rausfinden und was mir immer auch sehr wichtig ist, weil es geht ja nicht nur um den Verstand, es geht ja auch um das Gefühl sozusagen, auf Niederbayerisch ums Gefühl. Da sind auch mehrere Sachen drin. Zum einen sieht man den König einmal und der ist ja, der ist ja halt durch die Schönheitsgalerie und so, weiß man, er hat die Frauen recht mengen. Jetzt stellt sich aber die Frage, haben die Frauen ihm auch recht mengen? Und wenn sie recht mengen haben, dann hat es jetzt nicht unbedingt an Äußerlichkeiten gelegen, weil er eigentlich kreisig war. Er hat es nicht leicht gehabt, weil er auch schwerhörig war, noch dazu, und das hat halt auch dazu geführt, dass er recht laut geredet hat und so. Gell?
Okay.
Also die Voraussetzungen waren dann nicht so gut, aber er hat Charme gehabt, er war lebendig. Es hat dann doch, also zumindest ab und an, mei, wie bei jedem, hat das dann funktioniert und da sieht man ganz groß diesen Kopf des Königs und kann sich das ganz genau anschauen, kann da mal eintauchen, weil er halt manchmal recht verkopft war in seine Sachen. Gell? Zum Beispiel in der Walhalla, da steht alles Mögliche drin. Er wollte eigentlich das als deutsches Denkmal machen und dann sind Vandalen und was der Teufel wäre nah oder tummelt sie dann da drin. Und dann ist eine zweite Geschichte, also die ich besonders gut finde, weil das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, gell? Dass die Leute damals gesagt haben, um Gottes Willen, eine Eisenbahn, die Geschwindigkeit kann gar nicht überleben auf Dauer. Also die haben da richtig Angst gehabt. Jetzt sind aber die Züge damals, wenn die einmal 50 oder 60 erreicht hat, war das nicht schlecht. Gell? Und aber also da gibt es so eine Station, wo man das sieht, dass diese Eisenbahn, die fährt jetzt wirklich auf die zu. Und da hat man jetzt ein bisschen die Perspektive von den Leuten damals, die gesagt haben, um Gottes Willen, eine Eisenbahn, die ist ja tödlich.
Okay. Jetzt bin ich ja, oder ich behaupte von mir, bin so ein bisschen der Alltagsautist, ich brauche immer Struktur. Ja. Ist die Ausstellung dann chronologisch aufgebaut, dass ich von Jahr zu Jahr gehe, oder wie darf man sich das vorstellen?
Ja, die hat eigentlich zwei Linien. Also zum einen diese Chronologie, die immer drunter liegt, und dann halt die bestimmten Sachthemen, die da wichtig sind und wo man halt den König vorstellt, ja, als Bauherr, als auch sehr frommen Menschen, und zwar auch mit einer Frömmigkeit, können wir uns halt auch nicht mehr vorstellen. In Rengsburg ist ja dieser erste Donaudampfer 1840 übereinander eingeweiht worden, und da hat er sich ja noch beschwert, weil da nicht nur der katholische Priester da war, sondern auch der evangelische Priester. Und dann hat er gesagt, er möchte jetzt bei solchen Anlässen, möchte also keine Evangelien da mehr sehen. Was darf der heute sagen, wenn ein jüdischer Rabbi und was weiß ich, auch ein Mohammedaner dann da anwesend ist. Also da waren die Zeiten noch anders, und da war er halt nicht nur liberaler, sondern da war er auch stockkonservativer.
Vielleicht können Sie auch schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Welche speziellen Exponate wird es geben, oder gibt es irgendwelche Specials, die man vielleicht schon vorab verraten darf?
Ja.
Sonderführungen oder Feste oder...
Also ganz fei auch wieder. Ich fange jetzt einmal nicht, dass ich es am Schluss vergiss, mit dem Wichtigsten, damit die Feste.
Sehr gut, das ist immer gut.
Also wir werden wir wieder da haben, wie vor zwei Jahren schon, die Deutsche Meisterschule für Mode. Und das ist, was Mode betrifft, die absolute, das sind die Kinder mit Mailand, mit Holland und mit Paris. Die sind echt top. Und die haben sie jetzt für die Meisterarbeiten heuer, haben sie die auch dieses Thema der Ausstellung, der Ludwig I. und die Schönheitsgalerie. Und als zweites Thema das bayerische Dirndl vorgenommen.
Okay.
Und da darf man wirklich total gespannt sein, was die aus diesen zwei Sachen machen. Das wird was ganz was Irres sein. Und die Rengsburger, die da waren vor zwei Jahren, die werden sicher alle wieder kommen. Es war eine Wahnsinnsshow, die die Damen und Herren da abgezogen haben. Im Regen, es ist keiner gegangen. Sie haben das durchgehalten. Wir, also für einen Mann eh sowieso völlig undenkbar und nicht vorstellbar, aber für Frauen, ihr müsst ja doch ab und an, oder die meisten machen es ja so Steckerl schon anschaut, wenn man das sieht, dass du da die Treppen geben muss, mit ganz extreme Steckerschuhe, und dann auch noch, wenn das rutschig ist und so, gell. Aber die haben das mit einer Könnerschaft durchgestanden, das war phänomenal. Also kann ich nur wieder empfehlen. Die ganzen Daten findet man bei uns auf der Homepage auf www.hdbg.de. Dann haben wir wieder unser Demokratiefest. Ja, da haben wir ja, seit es uns gibt, mit so Feste experimentiert. Wir haben mal gesagt, das ist ein Kulturfest und so. Aber wir beißen uns jetzt fest an dem Demokratiefest, weil wir alle finden, das ist wichtig, wir müssen die Demokratie stärken, und müssen wir halt auch einmal, wenn es jetzt, was weiß ich, so ein Koalitionsgespräch ist, und wenn man sich denkt, hey Leute, jetzt nicht mehr zu Potte kommen, dass auch diese wirklich tollen und guten Seiten gibt, auch wenn ich jetzt zurückdenke an die Landesausstellung, was tust du an so einem König, wenn du denkst, hey, du entwickelst dich jetzt aber nicht in die Richtung, wo du gerne haben möchtest, dann kannst du halt abwählen. Das ist doch was, oder? Der kann sich nicht mehr festsetzen. Also Demokratie muss man auch feiern. Das ist unsere zweite Geschichte. Und dann gibt es viele Sonderführungen, auch dass man das durchaus einmal von der kritischen Seite, eine Ostbayern-Führung, die mache ich selber, wo man sich das einmal anschauen kann und sehen kann, was bedeutet der mit seiner schrägen Wirtschaftsideologie eigentlich für Ostbayern. Also für uns war das nicht der größte König, das kann ich wirklich einmal deutlich sagen. Wir haben tolle Objekte da. Es gibt einen Bereich, der nicht für Kinder ist, weil diese Affäre vom König mit der Lola, die führt dazu, dass in Bayern die Karikatur ganz stark wird. Und da gibt es halt auch Sachen, die jetzt nicht unbedingt jugendfrei sind. Berühmt sind die Spielkarten damals, die, wenn du sozusagen drehst und in ein bestimmtes Licht holst, kommen da echt harte pornografische Szenen raus. Und es gibt da ganz eines von meinen Lieblingsobjekte, eine ganz wunderbare Figur von der Lola, so eine holzgestützte Figur, weil was du jetzt nichts denkst, wenn du das siehst, aber wenn du das umdrehst, siehst du, dass der Ludwig I. unter dem Rock von der Lola sitzt dann. Also man hat den König da schon ganz schön hergenommen. Wir haben da ein Webstuhl von der Spinnerei und Weberei Augsburg von 1837, wo man sieht, was die tatsächlich da schon für Sachen, also dieses Kurbelheizender Webstuhl mit einem Präzisionsgerät, was die da gemacht haben. Und ganz lustig finde ich einen Pokal, der vom Neureuther selber ist, das war der Chef der Porzellanmanufaktur in Nymphenburg. Da haben wir lang übereinander da, wir haben es immer nicht geglaubt, aber am Schluss hat es der Kollege Nüßlein jetzt tatsächlich nachgewiesen. Das ist das erste Zeugnis, wo Bayern gegen den Länderfinanzausgleich protestiert.
Okay.
Weil die nach der Revolution 1848, sollte ja schon damals der Deutsche Bund kommen mit der Frankfurter Versammlung und so, das ist leider gescheitert, aus heutiger Sicht muss ich wirklich sagen, auch leider. Und die Bayern waren natürlich wieder die Gnausrigsten und haben gesagt, na sowas kommt uns gar nicht in die Tüte, wir zahlen wir da nicht mit, in der Unkenntnis, dass Bayern nicht so wirtschaftsstark war in der damaligen Zeit.
Das führt mich zu der Frage, also jetzt haben wir schon gehört, es gibt einen Teil, der vielleicht jetzt nicht für Kinder zugänglich ist, aber für wen würden Sie diese Ausstellung empfehlen? Für alle Menschen oder eher, man sollte erwachsen sein oder?
Nein, also wirklich für alle, weil man das, wir haben natürlich die Sachen jetzt, die Kinder vielleicht nicht sehen sollten, haben wir natürlich einfach, das geht in der Ausstellung schön, haben wir ganz nach oben da und die Sachen, wo sich Kinder beschäftigen sollen, haben wir ganz nach unten da. Also es ist für alle Altersgruppen, ist da was und ich finde das immer besonders schön bei uns im Museum, wenn die Eltern mit ihren Kindern kommen oder sogar die Großeltern mit ihren Enkeln und das dann erklären. Also es ist für alle Altersgruppen geeignet und durch unsere Feste und Vorführungen ist das auch was, wo man jetzt als Jugendlicher oder junggebliebener Erwachsener auch dann hingehen kann und sich da auch gut amüsieren kann.
Jetzt haben wir schon einen spannenden und fesselnden Einblick in die kommende Landesausstellung bekommen, aber wie sieht's denn in der Zukunft aus? Was passiert danach? Dürfen Sie da schon was verraten?
Ja, da kann ich auch einiges verraten. Das eine oder andere steht jetzt auch noch nicht so fest, weil wir da noch hin und her schirmen, aber wir haben auch nicht so lange Zeit. Die Hitler-Ausstellung, also Brennpunkt Bayern Ausstellung, die wird sicher ganz wild und hat ganz viele neue Erkenntnisse, wo man also wirklich sieht, wie ist das gegangen, dass sie dieser dahergelaufene Österreicher da festgesetzt hat. Es ist erschreckend, wenn man auch in dieser Frühzeit die internationalen Netzwerke der Nationalsozialisten sieht, über die Ländergrenzen hinweg. Es ist furchtbar teilweise, dass man so unterschätzt hat. Aber von daher ist die Ausstellung wie ein Krimi, weil man immer wieder in die Situation versetzt wird, so, jetzt haben wir jetzt können wir verhindern. Und da waren wir 3-4 Mal, hat man die Situation gehabt und hat gesagt, jetzt haben wir es geschafft. Aber es ist anders gekommen. Also das ist sehr spannend. Dann wollen wir das Jahr drauf, was Spezielles für Kinder machen. Also ein ganz großer Star ist ja generationenübergreifend der Pumuckl. Und wir werden da Ausstellungen über den Pumuckl machen. Und aber nicht nur so eine Ausstellung, sondern es wird eigentlich ein Kindermuseum. Wir werden das auch länger da haben, wo man halt ganz viele Sachen da drin bewegen kann, und selber machen kann. Und dann als Letztes, was ich vielleicht noch erwähnen darf, diese zwei Sachen, was noch nicht feststeht, aber wir sind da wieder dran mit internationalen Partnern. Wir sind sehr nach Osten orientiert. Wir haben schon zwei Ausstellungen mit dem Nationalmuseum in Prag und mit der Nationalgalerie in Prag gemacht. Wir möchten einmal was machen über mehrere, also mit mehreren internationalen Partnern über die Donau.
Okay. Ich danke Ihnen für den spannenden Einblick. Ich bin schon sehr gespannt. Zum Schluss spielen wir mit unseren Interviewgästen immer ein Spiel. Ich fange mit einem Teil des Satzes an und Sie vervollständigen ihn.
Okay, da bin ich gespannt, ob ich das
zusammenbringe. Es wird nicht so schwer. Wenn ich Besuch in Regensburg habe, führe ich ihn zuerst zu?
Also, wenn ich Besuch in Regensburg habe, die kommen ja meistens weiter her zum Mittagessen.
Ausgezeichnet. Gute Unterlage ist immer wichtig. Eine typische Regensburger Spezialität, die jeder probieren sollte, ist
Regensburger.
Regensburg steht für mich für?
Lebensqualität.
Einen Tag in Regensburg verbringe ich am liebsten mit?
Mit ganz vielen Freunden und mit meiner Familie.
Den besten Blick auf Regensburg hat man von?
Von die Domtürme aus.
Regensburg riecht für mich nach?
Nach Leben.
das spannendste historische Gebäude in Regensburg ist?
Ist Niedermünster.
Wenn ich einen Tag lang König oder Königin von Regensburg wäre, würde ich? Ach, wie passend diese Frage.
Würde ich für alle Regensburgerinnen und Regensburger ein großes Bankett geben.
Die beste Veranstaltung des Jahres in Regensburg ist?
Der Auftritt der Meisterschule für Mode bei uns im Museum zur Landesausstellung.
Natürlich. Am Wochenende in Regensburg gehe ich am liebsten?
Ins Kino.
Die beste Erinnerung, die ich in Regensburg habe, ist?
Die Eröffnung vom Haus der Bayerischen Geschichte.
Regensburg hat eine einzigartige Atmosphäre, weil?
Weil Jung und Alt da ganz zwanglos zusammenkommen.
Wenn ich in Regensburg einen neuen Laden eröffnen könnte, wäre das?
Ein Wirtshaus.
Natürlich. Eine Legende oder Geschichte aus Regensburg, die ich faszinierend finde, ist?
Ist natürlich der Teufi und der Baumeister von der Steinernen Brücke.
Haben wir es schon geschafft. Vielen, vielen Dank.
Bitte schön.
Ich bin sehr gespannt. Wir freuen uns alle schon und das war's. Alle wichtigen Links sind natürlich in den Shownotes, sowohl die Website von dem Haus der Bayerischen Geschichte als auch die Eintrittspreise, Öffnungszeiten etc. Vielen Dank.
Dankeschön, dass ich da sein durfte, Bayern.
Das war's auch schon für diese Folge. Schön, dass ihr zugehört habt. Alle Infos zur nächsten Folge und weitere Updates findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Links dazu gibt's in den Shownotes. Sagt uns, ob es euch gefallen hat. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar auf eurer Podcast-Plattform. So können wir den Podcast für euch noch besser gestalten und stetig weiterentwickeln. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.